In grauer Vorzeit. Scheint eine längere Predigt zu werden. Nein, ich bin mitten in der Vorbemerkung. In grauer Vorzeit war ich berüchtigt für die Länge meiner Predigten. Ich kann mich noch erinnern, Dieter, du vielleicht auch noch einmal sogar geknallt. Ne? Das liegt aber manchmal so in der Natur, in meiner Natur. Aber Vorsorge getroffen, dass das heute nicht passiert. So typisch ist, kann mich noch erinnern, das ist über 30 Jahre her, als ich meine Ausbildung zum Unternehmensberater begann. Es war ein Prüfungsseminar und die Aufgabe war, man ging nach vorne, zog einen Zettel, da stand ein zusammengesetztes Hauptwort und darüber hatte man 10 Minuten zu reden. Einmal sollte das zeigen, was man in 10 Minuten eigentlich alles zu einem Thema sagen kann. Zum anderen war es die Prüfung, dass man mindestens 10 Minuten reden kann. Ich ging nach vorne, zog meinen Zettel und man musste sofort anfangen, keine Zeit zu überlegen. Der guckt auf den Zettel, der Seminarleiter sagte, was steht da, fangen Sie an. Und ich las Bundeskanzler. Und dann fing ich an. Wer schon mal nicht sofort anfing, konnte nach zur Kasse gehen und sich seine Fahrkosten erstatten lassen. Am Ende des ersten Tages waren wir noch genau 50% von denen, die morgens angetreten waren. Aber mir ging es, und das ist, bitte das Verständnis haben, wenn manche außer mir auch noch dazu neigen vielleicht. Ich habe geredet und dann kam ich ganz gut in Fahrt und dann ist doch so jemand, so ein Schwachmater und der macht immer. Und ich sage ihm, nein, jetzt nicht, weil ich denke, der will mich unterbrechen. Na, es geht dann so ein paar Minuten weiter und dann sagt der Seminarleiter, der will Sie nicht unterbrechen. Der will Ihnen nur signalisieren, die Zeit ist um. So, und damit das nicht passiert, gebe ich den Joachim heute. Das ist nicht die gelbe Karte, dass ich des Platzes verwiesen werde, sondern einfach, jetzt solltest du zum Ende kommen, wie bei der Ampel auch, gelb heißt anhalten. Von jetzt an in 20 Minuten, bitte zeigen, wenn es so lange dauert, dann werde ich auch innerhalb von 5 Minuten zum Ende kommen. Also ihr könnt zu Hause anrufen, Mittagessen bestellen. Eine zweite Vorbemerkung. In der Bibelschule sprechen wir im Augenblick über die Grundlagen des Glaubens. Das letzte Thema war Heilsgewissheit. Und ich dachte, da nicht alle zur Bibelschule kommen können, ist es nicht schlecht, euch auch daran teilhaben zu lassen. Wenn wir über Heilsgewissheit sprechen, sprechen wir notwendigerweise über unseren Herrn, über Jesus. Und dann bewegen wir uns im Neuen Testament. Das Alte Testament ist die Folie, ist der Hintergrund dessen, was für uns maßgeblich ist. Für uns Christen ist alleine Gottes Wort, Jesus, maßgebend und das, was im Neuen Testament über ihn geschrieben ist. Deswegen beschränke ich mich heute auf das Neue Testament. Hab nicht nur ich gesagt mit der Beschränkung, Hebräer 8,13, und das wird heute Morgen wieder wie üblich bei mir Bibelstellen geben, weil es ist gar nicht maßgeblich, was ich sage, sondern was die Bibel sagt, was unser Herr uns durch die Bibel sagt. Hebräer 8,13, indem er, gemeint ist Gott, von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Werden wir noch ein bisschen näher beleuchten müssen, wo wir denn leben. Was ist mein Ziel heute Morgen? Jede Predigt sollte ja ein Ziel haben. Ich bin so vermessen, ich möchte euch Freude vermitteln, echte Freude. Und wenn es geht, dann möchte ich am Ende auch Glanz in euren Augen sehen. Ich möchte Strahlen sehen. Das, was wir Christen ausstrahlen müssen. Wenn wir nur so reden und man merkt es uns nichts an, da ist nichts, das ist kein Mensch, der ausgeglichen ist, der erfüllt ist, dann ist das, Joachim sagt das manchmal, dass ich das zu oft sage, Laberababer. Also das ist ein Reden, aber das hat dann nicht so viel Sinn. Der Unterschied zwischen Heilsgewissheit und falscher Sicherheit. liegt eben nicht im Ausmaß unseres Wissens oder unserer Glaubenskraft, dass wir viele Bücher lesen, dass wir den ganzen Tag in der Bibel lesen, dass wir lange Predigten halten. Unsere Hoffnung gründet einzig und allein auf dem Wort Gottes, auf Jesus Christus, der uns ergriffen hat. Wir sollen uns nicht einbilden, wir wären so gut und so mutig und so schlau und haben es erkannt und wir haben Jesus ergriffen. Nein, nein. Er hat uns ergriffen. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Sind wir uns dessen bewusst? Glauben wir das? Wir sind eine neue Schöpfung. Glauben wir wirklich, dass wir jetzt Kinder Gottes sind? Manchmal sagen wir, dass immer noch der Adam, noch so Kinder und Nachfolger Adams sind. Aber wir sind, was die Bibel sagt, es, eine neue Schöpfung. Wir sind Kinder Gottes. Es ist nicht leicht, dass wir uns selber bekriegen, unseren eisernen Willen, ich will, sondern uns beschenken lassen und akzeptieren, wie ein kleines Kind, ein Baby fragt auch nicht, bist du meine Mama? Das kann auch zu schlimmen Irrtümern führen. Aber es akzeptiert einfach, das ist Mama und Papa. Das ewige Leben, das ist die Folge davon, beginnt eben nicht mit dem Zeitpunkt unseres Todes. Und wir müssen jammern, dass wir dereinst vielleicht gerettet sind, sondern es ist gegenwärtig. Wir leben bereits im ewigen Leben, indem wir an Christus glauben und an seinem Leben teilhaben. Ich würde mir wünschen, dass wir die folgende Bibelstelle Wort für Wort uns auf der Zunge vergehen lassen und tief in uns einprägen. Jesus sagt, nicht ich, Jesus sagt, aufgeschrieben in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Über unser Schicksal wird also nicht erst nach unserem Abscheiden, nach unserem Tod, aufgrund unserer irdischen Werke, unseres Lebens, wie haben wir es denn entfaltet, unserer Erfolge, unserer Glaubenskraft, unserer Glaubensstärke entschieden, sondern Gott hat bereits auf der Grundlage seiner Liebe zu unseren Gunsten entschieden und uns durch den Glauben an sich gezogen. Nicht wir wagen es mit Jesus, nicht wir wagen es mit Gott. Gott wagt es mit uns. Und da gibt es natürlich viele Stellen, ist mir auch bewusst in der Bibel, die das scheinbar in Frage stellen. Es gibt einen Rechtsgrundsatz, der eigentlich von allen Gerichten anerkannt wird, und das heißt, immer die weiteste Zusage gilt. Also, fiel mir ein Beispiel ein, der Chef sagt, ich gebe dir eine Gehaltserhöhung. Und 2, 3 Sätze weiter sagt er, ich gebe dir 5% Gehaltserhöhung. Was gilt? Wenn die sich streiten würden und kommen vor Gericht, dann sagt der Chef, ich habe nur gesagt, ich gebe ihm eine Gehaltserhöhung. Nein, wenn der andere nachweisen kann, dass er 5% gesagt hat, dann gilt die weitergehende Zusage 5%. Also, worauf fußt unsere Glaubensgewissheit, unsere Heilsgewissheit? auf die Zusage unseres Chefs, denke ich mal. Und der steht zu seinem Wort. Also, unsere Glaubensgewissheit fußt auf Jesu Willen. Jesus sagt, und das hat mich dann schon getroffen, als ich diese Stelle so ausgefunden habe, ausgegraben habe, hätte ich bald gesagt, für diese Predigt. Jesus sagt, Vater, ich will. Der sagt nicht, ich möchte, Vater, ich weiß. Sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Auch nicht uns zuliebe, sondern er möchte nicht allein sein, denke ich mir. Er möchte wieder geliebt sein, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und das färbt nun mal ab und zitiere weiter. Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und davon können wir ausgehen, wie Gott seinen Sohn geliebt hat, so liebt er alle seine Kinder. Und zwar um der Liebe seines Sohnes willen. Als Glaubender haben wir das Gericht, das über Leben und Tod entscheidet, hinter uns. Und das nicht vorbehaltlich auf Bewährung. Mit der Taufe sind wir freigesprochen, aber das ist jetzt Bewährung. Nun kämpft mal schön. Und deswegen, manche zögern mit der Taufe, weil am liebsten machen sie das eigentlich 2 Sekunden, bevor sie sterben. Kaiser Konstantin hat das so gehalten und er hat es auch geschafft, aber bei vielen geht es dann leider auch daneben. Aber gerettet, heilsgewiss sind wir, wenn wir die Botschaft hören, annehmen und uns taufen lassen und glauben. Fragt man sich allerdings, wenn das so ist, wie ist das mit denen, die sich dann doch wieder vom Glauben distanzieren? Kann man ja nicht bestreiten, dass das passiert. Aber glauben wir, dass Gott allmächtig ist? Glauben wir, dass er keine Fehler macht? Glauben wir, dass er nicht Menschen in seine Gemeinde beruft, von denen er wissen muss, wenn er allmächtig ist, dass sie nicht bei ihm bleiben werden? Macht Gott Fehler? Der Teufel, und wir haben gestern am Rande da noch drüber gesprochen, der will ja sich unsichtbar machen. Ne? Das ist ja sein Ziel. Aber der Teufel kann es schaffen, uns, unserem Herrn zu entfremden. Aber was er absolut nicht kann, ist, unserem Herrn uns zu entfremden. Wenn es der Teufel schaffen würde, muss ich vorstellen, dass Gott sich von uns abwenden würde, dann hätte er gesiegt. Das geht nicht, er kann nicht über Gott siegen. Philipper 1, 6. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und das ist jetzt ein Zitat nach der Hoffnung für alle. In der Bibelstunde hatte Susi die benutzt und mich hat es vom Stuhl gerissen, weil das so genau trifft, was die Stelle sagen will. Alle anderen Zitate sind aus der revidierten Elberfelder. Unsere Heilsgewissheit, und das möchte ich euch, ja, ihr müsst nicht mir vertrauen, aber wäre schön, wenn ihr mir vertrauen würdet, weil ich mich auf Gottes Wort berufe. Unsere Heilsgewissheit beruht nicht auf unserem Selbstbewusstsein, nicht auf unserer Selbstsicherheit. Wenn ich mit mir im stillen Kämmerlein alleine bin und mit unserem Herrn spreche, dann ist davon Selbstgewissheit gar nichts. Dann sage ich ihm, ich verstehe nicht, dass du es mit mir wagst. Ich verstehe nicht, dass du immer noch da bist. Ich habe Angst, dass ich deine Hand loslasse. Aber eins, und das möchte ich euch, wenn ich könnte, würde ich euch einbrennen, wie man so ein Siegel, so ein Pferd auf den Hinterlauf brennt, dass die nie wieder rausgeht. Unsere Heilsgewissheit beruht auf unserem Christusbewusstsein. was uns im Hinblick auf unsere Zukunft zuversichtlich sein lässt und geborgen sein lässt. Zuversicht und geborgen und Vertrauen lässt. Was heißt Vertrauen? Unser Glaube ist nichts anders als Vertrauen. Wir denken, glaubensstark sein. Nein, wir sollen dem vertrauen, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns sein Leben gelassen hat. Aber da ist er nicht geblieben. Sondern der für uns auferstanden ist. Zum Schluss, die gelbe Karte ist noch nicht gekommen, wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Wie lange war es bis jetzt?
Das ist noch
10 Minuten. Ah, so lange brauche ich nicht. Das könnte sich auch, neulich hat jemand zu mir gesagt, nachdem ich in langer Zeit mal wieder gepredigt habe, das geht mir runter wie Honig. Es war ein bisschen kurz. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Also, zum Schluss lese ich noch einmal die Stelle, die Dirk vorgelesen hat. Danke dafür. Ja, eigentlich war das ja deine Predigt. Du hast mir die, naja, sagen wir mal nicht, aufs Auge gedrückt. Nein, so ist nicht. Jetzt in einer Übersetzung von Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, von dem ich durch Vermittlung von Ulrike einige Bücher habe. Die Bücher hatte ich vorher schon, habe nur nie reingeguckt, weil ich dachte, ach Gott, das ist so Tertiärliteratur, will ich eigentlich nicht lesen. Und dann habe ich gesehen, was man aus Vorbildern lernen kann. Und welche Menschen einen tiefen Glauben haben, von dem man profitieren kann. Und der hat diese Stelle Römer 8, 28 bis 39 übersetzt. Ich glaube, er weiß, was er tut. Und bei ihm lautet das so. Wir wissen aber, Gott hilft denen, die ihn lieben, in allen Dingen zum Guten. In allen Dingen zum Guten. Und er ergänzt das, das heißt, zu ihrem endgültigen Heil. Denen, die ja nach seinem Ratschluss und damit nach seinem Willen und Entschluss berufen sind. Dass wir berufen sind, ist nicht unser Verdienst. Und Gott beruft uns. Und dann soll er uns nicht helfen? Steckt er uns in die Patsche rein? Es kann ja wohl nicht wahr sein. Die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorbestimmt, dem Bild und Wesen seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Vorher bestimmt. Und im Zweifelsfalle denke ich mir, ist Gott auch bereit, um uns zu kämpfen? Geht nicht so einfach sagen, tschüss, ich gehe, das macht eine Zeit lang gehen, aber Gott irrt sich nicht. Und das ist dann vielleicht für viele Menschen eine schwere Phase in ihrem Leben, das lernen zu müssen, wie weit weg sie von ihrem eigentlichen Menschsein gekommen sind. Vorherbestimmt, dem Bild und Wesen seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, sodass er der Erstgeborene, das heißt, als erster und in einziger Stellung unter vielen Brüdern sei. Unser Herr ist auch unser Bruder. Und das bedeutet, welchen Rang wir haben, uns Brüder und Schwestern Jesus nennen zu können. Wir haben den gleichen Vater. Wir haben die gleichen Gene. Wir sind neue Schöpfung. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Nicht gerecht, dass wir sie gut sind und alles richtig machen, sondern gerecht in seinen Augen, in der rechten Stellung seinem Vater und Gott selber gegenüber. Die er aber gerecht gemacht hat, diese hat er auch verherrlicht. Es ist das große Irrtum, zu denken, das ist doppelte Prädestination. Das kann gar nicht sein, mein Wille ist außer Kraft gesetzt. Was wäre denn die Alternative? Gott macht Fehler. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wen er beruft, von dem weiß er vorher, was für ein Bürschchen und was für ein Fräulein es ist. Was ist mit den anderen, die er nicht berufen hat? zerbrechen wir uns nicht Gottes Kopf. Er weiß, was er tut. Ich weigere mich darüber zu reden. Ich bin dankbar und kann den Menschen nur sagen, mit denen ich rede. Und auch wir haben auch die Pflicht, das zu tun, als Gemeinde und als Einzelmenschen in unserem Bekanntenkreis. Wir haben die Pflicht, davon zu reden. Wir haben die Pflicht, zu strahlen. Lacht mal. Ja, was Glanz in euren Gesichtern. Wie schön ist, zerlöst zu sein. Herr, durch dein Wort. Und sein Wort ist sein Sohn. Der ist der Logos. So fängt Johannes Evangelium an. Dieser hat er auch verherrlicht, das heißt, die lässt er endgültig an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Schreibt Eckstein. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Der ist nicht für sich, für Gott, seinen Vater ans Kreuz gegangen. Der ist nicht aus Langeweile ans Kreuz gegangen. Es hat einen ganz tiefen Grund für uns, für dich und mich, für jeden Menschen, der über diesen Erdboden geht. Das ist unsere Pflicht und das ist die große Verantwortung, die wir haben, davon zu erzählen. Wer sollte zum Tode verurteilen? Christus Jesus, der Gestorbene, ja mehr noch der Auferweckte, er ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Nicht die Vorstellung, die man dann leicht hat, aha, im Gericht habe ich ja den besten Anwalt der Welt, der verteidigt mich. Nein, jetzt ist er zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wer sollte uns von der Liebe Christi trennen können? Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße, das sind zwei Dinge, die wir uns nur schwer vorstellen können, aber es ist noch gerade mal 70 Jahre her, da war das Realität in diesem Land. Und Verfolgung ist nicht so weit von uns weg, wie wir denken, kommt immer näher an unsere Grenzen ran und dann ist die Frage ja auch, werd ich dann standhalten? Nö, muss ich nicht. Ich weiß, dass mir jemand dann das Richtige sagt und dass jemand mir hilft. Sollte ich mich dann allerdings selbst auf mich selbst verlassen, dann habe ich mich vielleicht geirrt mit meiner Berufung. Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Heute ist nicht mehr, die Gefahr nicht mehr das Schwert, heute ist wirklich die Gefahr, das ist Gewehr, Kugeln, Krieg. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir angesehen. Und wir sollten an die vielen Christen denken, ich habe in der letzten Predigt über Syrien geredet, wo die Christen reihenweise abgeschlachtet werden, wo das Christentum in dem Ursprungsland, in dem es aufgewachsen ist, in dem es herangereift ist, ausgetilgt wird. Das ist nicht fern von uns, sondern Gott will unsere Gebete hören und wir sind wirklich aufgefordert, eigentlich täglich vor Gott zu gehen und sagen, denk an dein Versprechen, was du gegeben hast. Wir können nicht sagen, wie das mit deinem Willen übereingeht, aber wir vertrauen darauf, dass du weißt, was du tust, auch wenn wir es nicht einsehen können. Aber in diesem allem, das sagt er jetzt, was ich gerade versucht habe mit meinen Worten zu sagen, aber in diesem allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon und triumphieren, na nicht durch uns, sondern es geht weiter, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin völlig gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, und Engel sind Wesen, das sind Geistwesen, die bei Gott sind. Selbst die vermögen nicht, uns von ihm abfallen zu lassen. Weder Gegenwärtiges, was jetzt ist, noch Zukünftiges. Und für viele sieht die Zukunft nicht so rosig aus. Mag es im Beruf sein, mag es im Geschäft sein. Nicht, wenn man gerade heiraten will, sieht die Zukunft noch ganz rosig aus. Naja, wenn man 50 Jahre durchgehalten hat, so wie wir, dann weiß man, wie es war. Wir haben es jedenfalls nicht bereut. Oder Krankheit. Ich weiß auch zukünftiges, noch Mächte, die größten Mächte der Welt und auch die Dämonen, das ist die bösen Geister, die weder Kräfte der Höhe noch der Tiefe noch irgendeine andere Kreatur. Und es gibt auf dieser Welt mal nichts, was uns beeinflussen kann, was nicht Kreatur Gottes ist. Noch irgendeine Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja, Amen.